SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Wir sind faul geworden, wenn es ums Blutspenden geht in Deutschland. Knapp 6,4 Millionen Blutspenden wurden dem Paul-Ehrlich-Institut für 2020 gemeldet. Das sind 16% weniger als 2011. Stellt sich die Frage, ob wir auch in Zukunft genug Blutkonserven haben für OPs oder Notfälle zum Beispiel. Die Blutspender aus den geburtenstarken Jahrgängen kommen langsam ins Rentenalter. Es braucht also vor allem junge Menschen, die Blut spenden. So wie zum Beispiel Corinna. Mein Kollege Utkupa Sakaya hat die Erstspenderin in Stuttgart begleitet.
Dann mache ich es kurz ab.
Ja. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass das viel länger dauert.
5 Minuten, ja. Sehr gut.
Die 25-jährige Corinna Mildner hat es geschafft. Sie sitzt auf einem bequemen Liegestuhl im Spenderaum. Im Hintergrund läuft Musik, alle im Raum tragen Schutzmasken. In nur 5 Minuten war ein 0,5 Liter Blut in einen durchsichtigen, rechteckigen Beutel geflossen. Dafür hatte Arzthelferin Silke Niegel eine Kanüle in die rechte Armbeuge gesetzt. Corinna Mildner verzog keine Miene.
Also es ging sehr schnell. Man hat nur ganz kurz einen Pieks gespürt. Ich bin tatsächlich auch jemand, ich mag Nadeln nicht besonders gerne. Ich schaue einfach nicht hin und dann geht es auch ganz schnell vorbei, finde ich immer.
Die bleiben noch mal geschwind ein bisschen sitzen hier vom Kreislauf her einfach.
Nach der Blutspende geht die Studentin über den Flur in die direkt gegenüberliegende Cafeteria. Dort gibt es eine Auswahl an Getränken und Snacks. Stärkung nach der Blutspende.
Ich hätte gern so ein Würstchen mit einem Brötchen, bitte.
Möchten Sie Butter haben?
Ich nehme ein bisschen Senf und Ketchup.
Ketchup.
Dankeschön.
In der Cafeteria war Corinna Mildner auch schon vor der Blutspende, um etwas zu trinken. Dazu hatte ihr die Ärztin Hildegard Fochem im Vorgespräch geraten.
Vor einer Spende muss man richtig viel trinken. Man muss immer gut satt sein und richtig viel. Das heißt, an so einem heißen Tag mindestens 1,5 Liter in den letzten 2 Stunden vor einer Spende getrunken haben.
Vor dem ärztlichen Gespräch und der Blutabnahme hatte die Studentin wie alle SpenderInnen einen Fragebogen zu Vorerkrankungen und zu den eingenommenen Medikamenten ausgefüllt.
Der Fragebogen hier, den die Frau Mildner ausgefüllt hat, wir schauen uns den an, besprechen den mit den Spendern. Bei der Frau Mildner war jetzt weiter nichts auffällig.
Monatlich kommen 2.500 bis 3.000 Spender und Spenderinnen in die Blutzentrale des Klinikums Stuttgart. Die Terminvergabe geschieht inzwischen ganz bequem online. Auch für Erstspenderinnen wie Corinna Mildner. Motiviert hatte die 25-Jährige der Gedanke daran, dass jeder Mensch, auch sie selbst, eines Tages auf Blutspenden angewiesen sein könnte.
Ich stelle mir das einfach sehr schlimm vor, wenn ich jetzt wirklich eine schlimmere Krankheit hätte und ich wüsste, mir kann geholfen werden, aber es gibt einfach nicht genug Leute, die Blut spenden. Dabei ist es ja eigentlich eine wirklich relativ kleine Sache. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Nach so anfänglicher Nervosität denke ich auf jeden Fall jetzt, dass ich es öfter machen werde. Weil es doch jetzt recht angenehm war.
Jeden Tag werden in Deutschland alleine rund 14.000 Blutspenden gebraucht, so das Deutsche Rote Kreuz. Seit Jahren gibt es davon zu wenig. In den letzten Wochen hat sich das nochmal zugespitzt. Wie viele Blutspenden gerade überhaupt fehlen und was die Gründe sind, das habe ich Dr. Beate Lutz gefragt. Sie ist die Leiterin des Blutspendedienstes im Klinikum Stuttgart.
Im Moment sind die Blutspendezahlen tatsächlich ziemlich niedrig. Wir könnten fast 1/3 mehr gebrauchen. Also wir liegen jetzt bei knapp 100. Wir bräuchten eigentlich so 120 bis 130 am Tag. Die Gründe sind tatsächlich die große Hitze, die viele Leute davon abhält. Die fürchten vielleicht, dass es der Kreislauf nicht so gut verträgt. Und dann kämpfen wir natürlich mit den hohen Infektionszahlen durch die Corona-Pandemie.
Und es werden auch nach Corona noch OP-Wartelisten abgearbeitet. Ist das richtig?
Das stimmt auch. Also es gibt ja eine lange Warteliste für Dinge, die während dieser Hochphase der Pandemie aufgeschoben wurden. Und deshalb ist natürlich im Moment der Bedarf auch relativ hoch.
Der Bedarf an Blutspenden ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden. Woran liegt das?
Das liegt tatsächlich einfach an der demografischen Entwicklung in unserem Land. Wir haben immer mehr ältere Menschen und deshalb auch immer mehr Patienten mit onkologischen Erkrankungen, also Krebserkrankungen. Und im Rahmen der dann notwendig werdenden Therapien wird relativ viel Blut benötigt. Und auf der anderen Seite gibt es auch infolge der demografischen Entwicklung eben weniger junge Menschen und deshalb auch weniger Blutspender.
Jetzt ist es ja so, die meisten Menschen sind ja doch vor allem mit sich selbst beschäftigt. Sie haben wenig Zeit, es gibt viel zu tun im Alltag. Was haben Sie denn davon, zum Blutspenden zu gehen und warum sollten es die Menschen tun, trotz Zeitmangel?
Die Zeit spielt vielleicht gar nicht mehr so die große Rolle, weil wir im Rahmen der Corona-Pandemie tatsächlich, glaube ich, inzwischen in allen Blutspendediensten Online-Terminreservierungen eingeführt haben. Das heißt, es kann jeder einen Termin vereinbaren und dann auch relativ pünktlich drankommen. Und man muss einfach bedenken, keiner weiß, wann er selber Blut braucht oder irgendjemand, den er gut kennt und gerne mag, auf eine Blutspende angewiesen ist. Das kann schnell gehen und das kann sehr viel helfen. Das rettet einfach Leben und kostet doch am Ende nicht so viel Zeit, wie man sich's vielleicht vorher vorstellt. Außerdem hat man im Rahmen einer Blutspende natürlich auch eine gewisse gesundheitliche Überwachung, die ja vielleicht auch ganz angenehm ist.
Es sind Sommerferien in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Trotzdem, immer mehr Jugendliche fühlen sich gestresst von der Schule und alles, was da dazugehört. Ruhephasen sind wichtig, abschalten, klar, in den Ferien geht das leichter. Aber wie ist das, wenn der Alltag ganz normal läuft? Das ist leichter gesagt als getan. Die Evangelische Jugend Pfalz hat zusammen mit dem Bistum Speyer und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend jetzt ein Projekt ins Leben gerufen. Sie bilden nämlich stille Scouts aus. SWR-Reporter Julian Eckhardt hat zwei von ihnen getroffen, und zwar im Maria-Ward-Gymnasium in Landau.
Schließe die Augen und folge in der Stille deinem Atem zu dir selbst.
Elea übt schon mal, eine Meditation anzuleiten. Sie hat gerade die 10. Klasse und eine Ausbildung als Stille-Scout abgeschlossen. Damit will sie ihren Mitschülerinnen nach den Ferien helfen, sich in den Pausen zu entspannen. Dabei haben sie und ihre Scout-Kolleginnen Meditationstechniken aus verschiedenen Religionen kennengelernt. Zum Beispiel mit Klangschalen, Atemübungen oder Tanz. Mit dem Ziel, Rückzugsräume für die Schülerinnen zu kreieren. So Monika Schuster, die Ausbildung leitet.
Wir tun den Schülern und Schülerinnen Methoden beibringen, die in allen Religionen vorkommen. Also es ist weltanschaulich neutral und die zu ihrem eigenen Zentrum führen.
Drei Module müssen die Jugendlichen dafür bestehen. Zu Beginn gilt es, sich einen Überblick über die verschiedenen Methoden zu verschaffen und auszuprobieren. Im zweiten Modul stehen konkrete Meditations- und Entspannungstechniken auf dem Programm. Die letzten Absolventinnen sind dafür extra in ein Kloster nach Neustadt gegangen, selbstverständlich ohne Handy. Ein letztes Modul findet in der Schule statt, um das Gelernte zu praktizieren und weitere Ideen zu sammeln.
Bei unserer Abschlussfeier sollten wir alles vorstellen und eine Einheit planen. Und da haben wir den Leuten dann auch Schokolade ausgeteilt. Und die sollten ganz bewusst die Schokolade fühlen, ganz bewusst schmecken und riechen. Und dass man sich einfach auf seine Sinne mal konzentriert und sich einfach ganz bewusst wahrnimmt.
Sagt Remo, die ihre Ausbildung ebenfalls erfolgreich abgeschlossen hat. Der Ruheraum, in dem Sie und Ihre Scout-Kolleginnen Ihre Meditationen durchführen, steht unter dem Motto Safe Space. Hier soll sich jede Schülerin voll und ganz fallen lassen können, ohne von anderen beurteilt zu werden.
Schüttelt, bewegt und lockert eure Hände, so wie eure Arme und eure Beine. Dehnt eure Handgelenke, dann streichelt mit den Fingerspitzen über eure Stirn. Mit eurer Faust beginnt ihr von eurer Schulter herab den inneren Arm abzuklopfen.
Es ist ein Raum mit direktem Zugang in die hauseigene Kapelle. Darin stehen hell leuchtende Kerzen, Sitzkissen und Legetücher, die das Meditieren angenehmer gestalten sollen. In den Pausen können sich die Jugendlichen auch Bücher aus den Schränken nehmen und durch passende Texte zur Ruhe kommen. Auch Knet- und Malutensilien stehen bereit. Die Stille Scouts lernen viel über sich selbst, wie Sophie erzählt.
Bei mir war es vor allem so, dass ich mich wieder ein bisschen mehr auf mich selbst konzentrieren konnte und halt mich ein bisschen mit den Sachen auseinandersetzen konnte, die jetzt zum Beispiel in dem stressigen Alltag in der Schule nicht so ich die Zeit dafür hatte und halt mir wirklich danach so ein bisschen mehr aktiv Gedanken drüber machen konnte, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben so wirklich anfangen? Den Fokus wieder zurück auf mich selbst legen.
Einmal im Monat wird es ab nächstem Schuljahr einen fixen Termin geben, an dem die Schülerinnen zu den Stille Scouts kommen können, um sich in Meditationen und Entspannung Übungen leiten zu lassen. Die Schülerinnen freuen sich jetzt schon drauf.
Wir alle haben noch die Bilder vom Flughafen in Kabul vor Augen. Menschen, die versuchen, aus Afghanistan zu fliehen und noch irgendwie in ein Flugzeug zu kommen. Nichts wie raus. Nicht mal ein Jahr ist das her. Im letzten August haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Vor allem für Mädchen und Frauen hat sich das Leben dramatisch verschlechtert. Amnesty International spricht diese Woche von einer so wörtlich desaströsen Lage. Wir sprechen dazu jetzt live mit unserer SWR-Korrespondentin Silke Dittrich. Sie ist seit gestern Morgen in Afghanistan. Was sind jetzt so die allerersten Eindrücke nach 2 Tagen vor Ort?
Ich bin natürlich genau an dem Flughafen gelandet, wo wir dieses Chaos gesehen haben. Und so chaotisch ist es natürlich im Moment nicht mehr. Es landen viel weniger Flugzeuge im Moment, wenn überhaupt welche landen, weil das alles noch sehr schwierig ist, dass die Taliban das hier unter Kontrolle kriegen. Was natürlich augenscheinlich ist, überall hängen diese weißen Flaggen mit dem schwarzen Gebetsspruch. Das ist einfach das Zeichen für die Taliban. Und ich finde, ich war ja vorher schon viel im Land. Es ist einfach auch krass zu sehen, dass die Schlangen sehr lang geworden sind von Leuten. Selbst in schicken Vierteln, wo ich gerade im Moment hier bin, gucke ich auf die Straße und sehe, wie Menschen mit Schubkarren wirklich meterlang anstehen vor einem Laden, um da irgendwas zu essen zu bekommen. Also den Menschen geht schon echt schlecht hier.
Amnesty International hat sich die Lage der Frauen in Afghanistan angeschaut. Was sind jetzt die Ergebnisse aus dieser Studie?
Ja, die haben eine sehr groß angelegte Studie gemacht. Die haben wirklich 90 Frauen in 20 Provinzen befragt. Und die haben den Titel gegeben, zum Tode verurteilt in Slow Motion. Das ist, was eine Frau denen erzählt hat, als sie die interviewt haben. Denn die Frauenrechte sind wirklich kolossal beschnitten worden. So hart extrem beschnitten worden, seitdem die Taliban an der Macht sind. Viele dürfen nicht mehr arbeiten. Viele dürfen nicht mehr zur Uni gehen. Am heftigsten auch, die meisten Mädchen dürfen ab der 7. Klasse nicht mehr zur Schule gehen. Wenn Frauen verreisen wollen, auch wenn sie aus dem Land wollen, brauchen sie eine männliche Begleitung aus der Familie. Und die müssen sich wirklich anders anziehen mittlerweile auch, wo früher nur so ein einfaches Kopftuch gereicht hat, müssen jetzt lange Gewänder, manchmal sogar das Gesicht verdeckt. Also am liebsten würden die Taliban haben, dass alle Frauen hier eine Burka tragen.
In den nächsten Tagen geht es dann weiter durch Afghanistan. Du hast dann auch Kontakt zu Frauen im Land. Hast du Beispiele, wie es den Mädchen und Frauen im Land konkret geht?
Ja, ich habe gestern schon die ersten getroffen. Ich habe eine Lehrerin getroffen, die eigentlich normalerweise Schülerinnen ab der 7. Klasse unterrichten würde und auch ein Mädchen, was in der 6. Klasse war und jetzt eigentlich in der 7. Klasse wäre. Und die sind total verzweifelt. Also ich finde, Verzweiflung reicht fast gar nicht mehr. Die sind richtig depressiv, selbst dieses 12-jährige Mädchen. Die meinte, die ist dann jetzt im März zur Schule gegangen, weil es hieß, es sollte eigentlich wieder Schulunterricht sein. Und die einzigen, die bleiben durften, waren die Jungen. Also die Mädchen haben richtig geweint und haben auch gesagt, was ist der Unterschied? Dürfen wir eigentlich jemals nochmal in die Schule gehen? Die sind wie gefangen zu Hause. Die können nicht mehr am Unterricht teilnehmen und denken sich natürlich auch, was dann? Was wird hier in Zukunft passieren? Werde ich hier überhaupt noch mal einen Job kriegen? Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen nochmal, die hat gesagt, die Taliban behandeln uns wie Tiere. Für die haben Frauen keine Rechte, wir kommen hier nicht vor und alle wollen eigentlich am liebsten das Land verlassen, weil Frauen hier aus deren Sicht keine Zukunft haben.
Wie geht's dir damit, wenn du jetzt weißt, du gehst auf Reisen, mit was für einem Bauchgefühl beginnst du jetzt diese Reise?
Sehr mulmig, weil ich habe normalerweise, wenn ich in ein Land reise, eigentlich auch immer die Idee, auch nochmal was Positives zu berichten und zu gucken, wo denn vielleicht auch gute Geschichten sind. Ich finde gerade jetzt das Frauenthema und das Mädchenthema, das ist sehr beladen immer. Das ist sehr traurig gleich, weil alle sofort Tränen in den Augen haben. Viele auch fragen, kannst du nicht dafür sorgen, dass ich nach Deutschland komme oder dass ich hier rauskomme? Weil für uns sieht es so düster aus. Das habe ich auf jeden Fall gerade mit im Gepäck und wird, glaube ich, eine sehr schwierige Reise jetzt.
Es gibt trotz allem auch verschiedene Projekte, um Frauen oder junge Mädchen zu unterstützen. Aber das ist mit einem großen Risiko verbunden.
Absolut. Also ich kenne schon einige Frauen, die zum Beispiel dann sagen, das ist mir jetzt egal, was die Taliban sagen, ich unterrichte die Mädchen trotzdem. Das sind dann sozusagen Untergrundschulen. Dann kommen die Mädchen zu denen nach Hause, ist aber natürlich für die Lehrerin mit einem großen Risiko verbunden. Ich kenne auch noch einige Frauen, die manchmal auf die Straße gehen, protestieren und sagen, wir haben hier immer weniger Rechte, das kann nicht sein. Aber auch die werden manchmal dann von den Taliban verhaftet und die gehen mittlerweile so weit, dass sie sagen, die drohen dann nicht nur den Frauen, sondern die sagen, wir wissen, wo dein Mann wohnt, wir wissen, wo dein Vater und deine Familie lebt. Du riskierst quasi das Leben oder eben auch all die sind jetzt in Gefahr. Das heißt, die versuchen schon, die Frauen hier mundtot zu machen.
Wenn du mit den Frauen sprichst, was erwarten oder was erhoffen sie sich vom Westen?
eigentlich sagen sie ständig, erstmal sind sie natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass der Westen hier so Knallauffall einfach rausgegangen ist und sie im Stich gelassen hat. Das sagt eigentlich jede. Ihr habt uns hier komplett allein gelassen. 20 Jahre lang hat das geklappt, auch wenn Krieg war, aber wir konnten hier Ausbildung machen und das ändert sich von heute auf morgen und keiner ist mehr da, der uns unterstützt. Und die Hoffnung ist natürlich, dass, wenn hier noch westliche Hilfsorganisationen sind oder es eben Verhandlungen mit den Taliban gibt, auch darüber, wie man dieses Land in Zukunft vielleicht noch unterstützt, dass dann ganz vorne dran immer steht, dass auch die Frauenrechte eingehalten werden. Es ist fraglich. Also die Taliban haben sich jetzt ein Jahr lang überhaupt nicht erweichen lassen, was das angeht. Und wenn ich mit Taliban rede, sind die auch genervt, weil sie sagen, wir sind eigentlich ständig, kommt ihr mit diesen Frauenrechten, es gibt Wichtigeres.
Wenn wir das alles hören, fragen wir uns, wie können wir, wie kann der Westen helfen? Ist es damit Geldspenden getan?
Nicht nur, das ist, ich glaube schon, dass es tatsächlich so sein wird, die Taliban werden nicht umherkommen, wirklich richtig auch irgendwann mal Entwicklungshilfe zu brauchen und nicht einfach nur so die Löcher zuzustopfen mit so einer akuten Nothilfe. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo der Westen vielleicht noch einen kleinen Machthebel hat, nämlich zu sagen, es kommt nur Geld und dieses Land braucht Geld. Die brauchen auf jeden Fall Verbündete, alleine werden sie nicht auf die Beine kommen, dass dann noch eine Chance besteht zu sagen, aber nur, wenn ihr auch die Mädchen wieder zur Schule lasst. Weil es gibt in einigen Provinzen, gehen zum Beispiel Mädchen zur Schule, aber es ist eben nicht flächendeckend. Das wäre der einzige Hebel, dem der Westen jetzt noch so bleiben könnte.
Die Situation für Mädchen und Frauen seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wird immer schlechter, immer dramatischer. Live von dort war das unsere SWR-Korrespondentin Silke Dietrich. Schwangerschaft abbrechen oder nicht, das ist eine sehr große Frage. Immer mehr schwangere Frauen kommen in diesen Gewissenskonflikt, denn es ist inzwischen üblich, dass schon vor der Geburt Tests gemacht werden, mit denen man auch rausfinden kann, ob das Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt oder nicht. Und ja, plötzlich stehen dann junge Menschen vor der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens. Bekommen wir das Kind oder nicht? Auch Fredi und Joscha mussten sich diese Frage stellen.
Also ich weiß, dass ich mich gefragt habe, wie sage ich das meiner Familie, wie sage ich das Freunden, was denken die dann von mir, als wäre das irgendwas, ja, Verurteilenswertes. Weil es ist ja das Kind, was im eigenen Bauch heranwächst, habe ich sofort gedacht, habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann habe ich darüber nachgedacht, werde ich trotzdem noch ein normales Leben führen können, also kann ich trotzdem noch studieren, kann ich Urlaub machen, all diese ja, so Alltagsfragen eigentlich.
Durch den Bluttest auf Trisomien erfahren Fredi und ihr Freund, dass ihr Kind das Down-Syndrom hat. Ein Schock für die beiden. Sie sind erst Anfang 20, haben gerade angefangen zu studieren. So früh schwanger zu werden, hatte Fredi eigentlich nicht geplant. Und jetzt das. Ein Kind mit Behinderung. Die meisten Schwangerschaften werden in Deutschland nach dieser Diagnose abgebrochen. Zwischen 70% und 90%.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass sie gesagt hat, ich möchte Ihnen gerne das Ergebnis mitteilen. Es ist positiv, also der Test ist positiv. Das heißt, ihr Kind hat leider das Down-Syndrom. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass sie leider gesagt hat. Allein bei der Diagnose, also bei dem Diagnoseverdacht, war es auch schon, dass uns an uns herangetragen wurde, dass eine Abtreibung doch eigentlich auch sinnvoll wäre oder jedenfalls üblich in dem Fall.
Der Bluttest ist sehr genau und als einfache Blutabnahme ohne Risiko für Mutter und Kind. Seit 2012 ist er in Deutschland auf dem Markt und wird neuerdings sogar von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Medizinethiker befürchten, dass in Zukunft immer mehr Schwangere unter Druck geraten, solche Tests zu machen und dass die Abtreibung von Kindern mit Behinderungen zur Selbstverständlichkeit werden könnte. Fredi und ihr Freund haben sich für ihr Kind entschieden.
Ich weiß, dass jetzt, da wo wir Leon haben und er eine Behinderung hat, wir schon oft gefragt werden, ob wir denn den Test nicht gemacht hätten. Also sozusagen, als wäre Leon ein Ausrutscher oder ein Versehen. Und das habe ich auch schon oft von anderen gehört, dass man einfach davon ausgeht, heutzutage muss das ja nicht mehr sein. Also man kann, wenn man möchte, das vermeiden und dann sollte man es auch tun. Also so habe ich das schon oft erlebt.
Der Bluttest auf Trisomien ist erst der Anfang. Viele weitere vorgeburtliche Tests stehen kurz vor der Zulassung, die noch viel mehr Informationen über das Ungeborene preisgeben können. Wenn Schwangere solche Tests machen wollen, brauchen sie dabei gute Aufklärung und Unterstützung. Denn wenn das Testergebnis auffällig ist, ist es für viele werdende Eltern die schwerste Entscheidung ihres Lebens.
Ja, also klar, am Anfang war es ein bisschen eine Überraschung oder ein Schock. Wir sind aber sehr froh, dass wir uns für Leon entschieden haben, aus allen möglichen Gründen. Also einfach, ja, jeden Tag ist er glücklich und klar hat er auch irgendwie verschiedene Launen, aber er bereichert einfach unser Leben und das Leben von unseren ganzen Familien und schenkt uns einfach eine neue Perspektive auch aufs Leben.
Wir kennen das Sprichwort, da hat jemand aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht. Bei dem israelischen Autor Dror Mishani müsste man es umgekehrt formulieren. Er hat aus seinem Beruf eine Leidenschaft gemacht. Denn Mishani ist Literaturwissenschaftler mit Schwerpunkt Kriminalroman. Der Krimi, das ist sein Forschungsgebiet, und als Lektor hat er dann auch noch die Übersetzungen von Krimi-Klassikern betreut. Und ja, irgendwann hat er sich gedacht, versuch's ich doch einfach mal selbst. Ich weiß ja, wie es geht. Und so wurde der Ermittler Avi Avraham geboren, der in Tel Aviv arbeitet. Und nachdem er in den letzten Büchern das Böse vor allem in Schlaf- und in Wohnzimmern gefunden hat, geht es jetzt um Geheimdienst, ultrareligiöse und uralte Feindbilder. Vertrauen heißt dieser neue Roman von Dror Mishani. Ein Sommerlesetipp von meiner Kollegin Silke Arning. In dieser Geschichte wird Inspektor Avi Avraham gleich mit zwei Fällen konfrontiert. Silke, worum geht's da genau?
Das sind sehr merkwürdige Ereignisse, die dem Inspektor da am selben Tag auf die Füße fallen. In der Nähe eines Krankenhauses, da wurde eine Tasche mit einem ausgesetzten Baby gefunden. Das Kleine ist vielleicht ja eine Woche alt und in sehr schlechter Verfassung, sodass die Ärzte die nächsten Tage um sein Überleben kämpfen müssen. Und dann ist da ein verschwundener Tourist. Er war in Bat Yam angekommen, das ist eine Stadt südlich von Tel Aviv am Mittelmeer, hatte dem Hotelportier später noch gesagt, er wolle spazieren gehen, ist dann aber nicht wieder aufgetaucht.
Das klingt auf den ersten Blick jetzt nicht nach wirklich dramatischen Kriminalfällen.
Das stimmt und das ist auch in gewisser Weise typisch für Mishani, der in seinen Krimis eher eine ruhige Gangart anschlägt. Also kein Action-Krimi, eher leise, beobachtend, zweifelnd. Avi Avraham befindet sich ohnehin gerade in einer persönlichen Krise, als er diese Fälle dann auf den Tisch bekommt. Entsprechend nachlässig sind dann auch seine Nachforschungen. Die Sache mit dem Turi ist auch eher zufällig bei ihm gelandet und nur deswegen, weil eben der Hotelbesitzer Angst hatte, um seine Zeche geprellt zu werden. Erst als dann die Leiche des Mannes aus dem Wasser gefischt wird und einige Ungereimtheiten nicht mehr zu übersehen sind, da beginnt dann Avi Avraham die Sache wirklich ernst zu nehmen. Das stellt sich heraus, dass der Mossad, also der israelische Geheimdienst hier, seine Finger im Spiel hat. Prompt raten ihm Freunde und Vorgesetzte mit allem Nachdruck, die Finger bloß von dieser Ermittlung zu lassen. Und das ist dann so der Erzählstrang, bei dem Dror Mishani seinen Inspektor vor heftige Entscheidungen stellt. Wegschauen oder versuchen dann doch die wirklich Schuldigen dran zu kriegen.
Und wie passt die Geschichte mit dem Baby da hinein? Hängen die beiden Fälle vielleicht sogar irgendwie zusammen?
Tatsächlich haben die Fälle einen Zusammenhang, aber einen ganz anderen als vermutet. Und das soll natürlich hier nicht verraten werden. Die Polizei, die findet sehr schnell heraus, wer das Baby ausgesetzt hat. Eine Erzieherin war das aus einer Kindertagesstätte, eine sehr religiöse Frau. Und die behauptet, sie selbst sei die Mutter. Was aber dann nicht stimmt. Das Kind ist von ihrer erst 15-jährigen Tochter. Die Verhöre mit der Frau werden immer absurder und am Ende behauptet sie, ihre Tochter sei Opfer einer Vergewaltigung geworden. Also ihre Tochter habe zwar einvernehmlich Sex mit einem gleichaltrigen Jungen gehabt, aber der habe verschwiegen, dass er Araber sei. Und für eine gläubige Jüdin sei das eben der Tatbestand einer Vergewaltigung. Dass sie nach einer verunglückten Abtreibung, nach einer schwierigen Hausgeburt dieses kränkelnde Baby nicht richtig versorgt hat, dass sie es dann mit einer Tasche vor dem Krankenhaus ausgesetzt hat, all das empfindet die Frau als völlig normal. Kriminell sind die anderen, nicht sie.
Was macht für dich jetzt den Reiz dieser Geschichte aus?
Ich mag es einfach, wie Dror Mishani seinen Helden, seinen Inspektor agieren lässt. Der ist sehr normal unterwegs. Wie gesagt, er ist in einer Krise, er hadert mit seinem Job, will eigentlich Karriere machen und gesehen werden. Andererseits will er aber auch Verbrechen verhindern. Er ist eben anders als so ein Sherlock Holmes, lässt sich sehr von Gefühlen leiten, nicht so sehr von der Logik. Er macht Fehler, das finde ich einfach auch sehr sympathisch. Und er ist in der Lage, sein Tun kritisch zu hinterfragen. Also eine sehr glaubwürdige Figur. Das andere, dieser Roman ist während der Pandemie entstanden und in einer Zeit großer Konflikte zwischen Juden und Arabern in Israel. In Bat Yam, also in dieser Stadt, in der der Tourist in der Geschichte verschwunden ist, kam es 2021 zu sehr hässlichen Ausschreitungen orthodoxer Gläubiger gegen arabische Nachbarn. Das sind Spannungen, die auf politischer Ebene geschürt und teilweise legitimiert werden. Und schon ist man bei der zweiten Ermittlung in diesem Roman, bei der Geheimdienstgeschichte und der Frage nach staatlicher Gewalt, die hier das Recht mit Füßen tritt. Also Viel Atmosphäre, viel Emotion, viel Nachdenklichkeit, das Ganze mit latenter Spannung gewürzt und einfach auch sprachlich ein Genuss.
Unser Sommerlesetipp, der neue Roman von Dror Mishani, Vertrauen heißt er, kostet 22 Euro und ist bei Diogenes erschienen. Und wer Krimis mag, der sollte jetzt gut hinhören. Es geht um Mord und Totschlag, Geheimnisse und ganz viel Spannung. Das alles gibt's in der neuen türkischen Krimiserie Ein guter Mensch. Wer es noch nicht gesehen hat, mein Kollege Cüneyt Özerdali erzählt uns, worum es geht.
Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Die Ergebnisse sind eindeutig. Sie haben Alzheimer in einem frühen Stadium.
Für den ehemaligen Gerichtssekretär und Witwer Agah Beorlu ist die Diagnose niederschmetternd. Damit endet sein beschauliches Leben in Istanbul. Der 65-jährige Rentner trifft eine Entscheidung. Er will altes Unrecht sühnen, solange er sich noch daran erinnern kann. Vor vielen Jahren wurde in seinem Heimatort ein schreckliches Verbrechen begangen und vertuscht. Agah will die Schuldigen finden und aus dem Verkehr ziehen. Er will Gerechtigkeit. Fragt sich aber,
was genau ist Gerechtigkeit? Selbstverteidigung? Rache? Oder späte Wiedergutmachen? Ich möchte auch nur ein guter Mensch sein. Es ist eine Frage von Leben und Tod.
So begeht Agah Selbstjustiz. Der Rentner tötet die Verantwortlichen, einen nach dem anderen.
Sagen Sie, Agah, was tun Sie da eigentlich?
Ich muss was erledigen.
Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie es doch einfach.
Ja, natürlich.
Für seine Rolle Agah bekam der türkische Megastar Haluk Bilginer den internationalen Emmy Award. Die Vorlage für die spannende Krimiserie hat der türkische Schriftsteller Hakan Günday geliefert, der für sein gesellschaftliches Engagement vor kurzem den internationalen Hermann-Hesse-Preis in Kalf erhielt. In der TV-Serie verkörpert das die ermittelnde Kommissarin Nevra, die sich gegen sexistische Anfeindungen ihrer Kollegen wehrt und gegen sexuellen Missbrauch und Kinderehen kämpft. Autor Hakan Günday.
Wenn Sie sich einer Kinderehe nicht energisch widersetzen, als sei es die erste auf diesem Planeten, dann ist das ein Problem. Leider wird dem nicht auf diese Weise entgegnet.
Mit der Krimiserie hat sich der SWR als erste ARD-Rundfunkanstalt die Rechte an einer türkischen Lizenzserie gesichert. Damit will er Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte ansprechen. Und die sind begeistert.
Ja, ist cool. Ist vielleicht auch ein Schritt nach vorne.
Speziell auch mich, ich schaue auch gerne Crime-Serien an, also ich finde es eigentlich sehr gut. Ich würde es mir auch gerne anschauen.
So an sich, mein erster Eindruck, starke Leistung.
Also ich denke schon, dass es ein Erfolg wird.
Ist eine schöne Idee.
Es ist ja auch eine Genre, die eigentlich unabhängig ist, welchen Hintergrund man hat letzten Endes. Also ich würde sagen, eigentlich für jeden. Bei der ARD-Mediathek, die ist auch kostenlos. Da zahlt man dann auch gerne GEZ-Gebühren.
Ich bin sehr gespannt auf die Serie.
Aus Religion und Gesellschaft mit Sebastian Frisch.